Grüß Gott, ich heiße Hagen Dessau und wohne seit vielen Jahren in Rosenheim. Ich finde, im Rosenheimer Land und im Chiemgau wohnen viele interessante Menschen, die interessante Geschichten zu erzählen haben. Und das machen sie in meinem Podcast.
Hallo Welt, hier Rosenheim. Heute zur Gast Froni Lutz.
Ja, hallo, grüß euch, ich bin die Froni Lutz und ich habe ein Café in Riedering jetzt und ich koche seit ein paar Jahren und bin dann über das Kochen, ich habe es nie gelernt, aber bin dann einfach zu dem Café wie die Jungfrau zum Kind gekommen.
Und ich glaube, alles, was du gerade sagst, ist die Untertreibung des Jahrhunderts, oder?
Nein.
Wenn man deinen Namen googelt, googelst du dich selbst?
Selten. Ganz selten.
Man bekommt natürlich Hinweise auf das Stürzer in Riedering,
ja.
Auf dein aktuelles Café. Und es gibt noch eine Homepage, die du mal gestartet hast. Weißt du das eigentlich noch?
Das weiß ich noch.
Mein Herd.
Ewig her.
Mhm. Die sieht auch etwas verlassen aus.
Mhm. Ganz stiefmütterlich behandelt ist die.
Ich hatte gehofft, dass ich über diese Seite was über dich erfahre. Da steht so sinngemäß drin oder ein Hinweis, wie du deinen Partner kennengelernt hast an der Uni. Ihr habt in einer ihr habt in einer Vorlesung zusammengesessen.
Echt? Mein Mann?
Das weiß ich nicht. Also das ist sehr, sehr...
Nein, die Silke, ja. Das ist eine meiner allerbesten Freundinnen, mit der habe ich zusammen gewohnt. Und die hat, muss ich sagen, sehr viel damit zu tun, dass das so gelaufen ist, wie das jetzt, oder so gekommen ist, wie es jetzt gekommen ist. Also genau, mit der habe ich eigentlich zusammen angefangen zu kochen. Weil wir sind tatsächlich im gleichen Studiengang gesessen und haben uns auf Anhieb gut verstanden und sind dann ja ein Jahr später WG-mäßig zusammengezogen in München und dann haben wir da immer angefangen, so der eine für den und der andere für den, je nachdem, wer halt gerade da war oder Zeit hatte, zu kochen.
Also, aber der Start ist eben die Uni.
Mhm.
Was war mal das Ziel als
der Uni?
Beruf? Ja, oder des Uni-Besuchs?
Wir haben damals beide an der, wie nennt man das, staatliche Berufsober- oder Fachschule für Medizin und Technik an der Uni eben, an der medizinischen Fakultät der LMU, den Beruf der medizinisch-technischen Assistentin erlernt und dann mit Staatsexamen und so weiter und so fort. Das war das Ziel dieses Exkurses, nenne ich es mal.
Und mit Abschluss?
Ja. Staatsexamen.
Ja.
Ja.
Das klang gerade so als...
Nein, das haben wir beide fertig gemacht.
Und dann wirst du Köchin. Also da gibt es so viele Fragen. Also erstmal, wie kommt man dazu, von einem sehr technischen Beruf zu, man könnte natürlich auch sagen, Kochen ist auf einer gewissen Weise auch sehr technisch, aber trotzdem zu einem die Sinne ansprechenden Beruf?
Ja. Also ich habe schon relativ, also davor auch schon gern gekocht, aber nicht irgendwie ambitioniert oder auch nicht gekocht halt einfach und das war okay, sage ich jetzt mal. Also während, ich weiß noch, ich hatte eine sehr, sehr gute Freundin in der Kollegstufenzeit in der Schule und da habe ich immer Lachsnudeln gekocht, ganz witzig. Sie hat immer gesagt, das war super gut und hat vor kurzem eben gesagt, ja, die Lachsnudeln von damals, ich konnte es ehrlich gesagt gar nicht mehr so, ja, weiß ich nicht, also ich habe das so ein bisschen vergessen gehabt, glaube ich, und genau, ich wollte eigentlich damals Medizin studieren und hatte aber den NC nicht, weil ich echt faul war in der Schule und dann habe ich eben das gemacht und dann haben wir angefangen, die Silke und ich halt immer so ein bisschen zu kochen und die Silke hat wirklich sehr gerne gekocht und die hat mich da zu wahnsinnig vielen Dingen auch inspiriert und dann haben wir ja unser Staatsexamen da an der Uni gemacht und ich habe dann gearbeitet in einem rheumatologischen Labor hier in der Gegend und auch relativ selbstständig. Also für Labor war das eigentlich ein cooler Job, gut bezahlt. Und habe dann nach dem zweiten Kind, glaube ich, aber gesagt, okay, ich mag eigentlich gar nicht mehr ins Labor zurück, weil das war okay, aber das hat jetzt keinen Spaß gemacht. Und ich habe immer zu dem Zeitpunkt einfach immer mehr gekocht und habe dann irgendwie mal dann für Verwandtschaft angefangen, auf deren Geburtstagen oder Festen, Feierlichkeiten halt so ein bisschen. Und dann waren Freunde und Freunde von Freunden, weil das hat sich dann so ein bisschen rumgesprochen. Und dann habe ich halt da öfters mal wie so kleine Caterings gemacht. Ich sage jetzt mal bis zu 50 Leuten oder so. Und dann kam halt irgendwann ab und zu die Frage, ja, wir bräuchten aber eine Rechnung. Und dann habe ich gesagt, ja, schwierig. Und dann habe ich ein Kleingewerbe angemeldet. Und zum selben Zeitpunkt, eigentlich selbe Zeitspanne, habe ich einen Willi Bruckbauer getroffen am Starkbierfest in Raubling. Dem gehört die Firma Bora, also die diese Dunstabzüge bauen, die nach unten absaugen. Und dann sagt der Froni, was treibst denn du eigentlich gerade? Und dann sage ich, du Willi, ich koche eigentlich gerade nur noch. Also ich habe so ein Kleingewerbe oder Gewerbe gerade angemeldet und dann sagt er, du, wir sind jetzt gerade am Aufbauen. Also die Firma Bora war da auch noch, ich sage jetzt mal im Vergleich zu heute, in den Kinderschuhen gesteckt. Und dann, ja, komm doch mal bei uns vorbei und arbeit für uns, ja, weil natürlich so damals haben die Leute gesagt, der Dunstabzug, der nach unten absagt, das funktioniert ja sowieso nicht, deswegen haben die sehr, sehr viele Vorführungen natürlich gemacht. Genau, und seitdem habe ich, glaube insgesamt 5 oder 6 Jahre freiberuflich für Bora gearbeitet und davon aber auch wiederum 2 Jahre für Bora Hans Grohe, also das Radlteam von denen.
Ist das noch aktuell eigentlich?
Jein. Also ich würde total gern, also weil mir das wahnsinnig viel Spaß gemacht hat, da mit den Radlfahrern durch Europa, und es war super stressig, muss man schon sagen, also es war jetzt kein einfacher Job, und ich bin da auch durch Zufall dazu gekommen, weil da jemand gekündigt hatte, aber genau zur Tour de France, und dann hat der Ralf Denk, der eben Teammanager ist von dem Team, den ich auch schon ewig kenne, gesagt, du Froni, wir schätzen aus, magst nicht bei uns Tour de France mitfahren. Dann sage ich, okay, du, ein paar Tage, 10 Tage gängen, aber nicht ganze 4 Wochen. Und dann bin ich halt immer wieder angefragt worden, und dann war ich halt eine Zeit lang Teamköchin. Und genau, also das hat sich halt so ergeben, und das hat auch wirklich Spaß gemacht. Und ich würde es tatsächlich sau gern wieder machen, weil das ist wie so ein bezahlter Urlaub für mich. Also du kommst halt raus, du kommst aus deinem Alltag, mal weg von daheim, du siehst wahnsinnig viele interessante Sachen und Länder und so, deswegen. Aber im Moment mache ich es nicht.
Aber was kocht man denn eigentlich für Fahrradprofis? Die essen doch eigentlich nur Pasta oder Nudeln, oder?
Kohlenhydrate, ja. Also das ist relativ, ich behaupte, einfach. Und du fängst halt mit dem Frühstück an. Manche essen zum Frühstück schon Nudeln oder Pasta, aber viele halt Porridge, Eier, Eiweiß, natürlich viel Proteinquellen. Und man kocht da, ich sage jetzt mal, also meine Devise war immer, ich koche schon gesund, aber nicht so, dass sie es merken. Und das, glaube ich, ist so ein bisschen ein Schlüsseleffekt bei den Radlfahrern. Weil die natürlich auch, ich meine, keine Ahnung, hock mal 8 Stunden am Tag im Sattel und dann freist die auf was? Aufs Essen im Endeffekt. Und wenn es dann nur in Anführungsstrichen Kernel vorgesetzt kriegst, dann hast du auch keinen Bock.
Ja.
Und bevor die aber natürlich an irgendeinen Automaten gehen oder zu McDonald's, kochst einer halt das, was einer schmeckt, aber ersetzt halt bestimmte als ungesund geltende Produkte durch gesunde, ohne dass sie es merken.
Das gibt dem Ganzen so eine gewisse Authentizität hier. Aber trotzdem, wir sind jetzt ein bisschen weggekommen von der ursprünglichen Frage. Mhm. Also was war der Punkt, dass du gesagt hast, also dieses Kochen ist etwas, was mir unglaublich viel Spaß macht. Also im Vergleich zu deinem Beruf vorher, es spricht dir eben die Sinne an, ja, irgendwie. Aber es ist natürlich wesentlich zeitintensiver. Also du hattest ja schon 2 Kinder zu dem Zeitpunkt, hast du gesagt.
Ja.
da ist doch eigentlich so ein Job im Labor von 7 bis 5 klarer.
Aber bequem ist leider, ich muss tatsächlich sagen, leider nicht meins. Ich habe halt einfach, sag ich jetzt mal, mir hat das Spaß gemacht und ich mehr Spaß als alles andere, was ich eigentlich davor gearbeitet habe. Oder beziehungsweise ich sehe das nach wie vor, ich habe echt viel zu tun und ich könnte es mir echt bequemer machen und schöner und einfacher. Aber was bringt man das, wenn es mir keinen Spaß macht? Und ich bin der festen Überzeugung, dass du wirklich nur richtig gut sein kannst in Dingen, die dir auch wirklich Spaß machen. Klar. Also wenn du mit Leidenschaft dabei bist, dann kannst du auch gut sein. Und wenn nicht, dann, ganz ehrlich, wenn ich jetzt jeden Tag mich hinstellen darf und sage, oh, ich habe überhaupt gar keinen Bock, irgendwas zu machen, dann merken das die Leute. Also das, und ich habe halt irgendwie irgendwann angefangen, nur das zu machen, was mir Spaß macht.
Nämlich?
Kochen.
Kochen und jetzt kommt's. Das ist ja eine Aufzählung, die ist schon sehr bemerkenswert. Du warst bei der Küchenschlacht, hast die auch gewonnen, wenn man der Zeitung glaubt. Mhm. Du warst bei Topfgeldjäger, das Format kenne ich jetzt nicht. Und du bist noch bei Game of Chefs gewesen. Mhm. Und warst zu dem Zeitpunkt ja auch schon Mutter.
Ja.
Also wie kommt man auf die Idee? Also ich glaube, es gibt ganz viele Freizeitköche oder wahrscheinlich auch so, die schon gehobene Klasse kochen können, die sich immer wieder denken, ach Mensch, da müsste ich mal mitmachen. Oder wo der Partner sagt, Mensch, mach doch mal mit. Also wie kommt man dazu, diesen Schritt zu gehen?
Also die Küchenschlacht, das war ganz einfach. Die Silke, also die ich ja vorher erwähnt hatte, mit der ich zusammen studiert und gewohnt habe. Und ich, wir hatten eine Wette am Laufen. Ich konnte den Wetteinsatz leider so nicht verraten. Aber ich habe die Wette verloren und beziehungsweise also die Wette an sich konnte ich nicht verraten. Der Wetteinsatz war, der es verliert, muss sich bei der Küchenschlacht bewerben. Ja, und dann habe ich mich halt bewerben müssen. Dann habe ich ewig nichts gehört von denen. Also so ein Dreivierteljahr oder so. Und ich dachte, ja, okay, ich bin zu uninteressant. Dann lasse ich es bleiben. Und dann irgendwann haben die angerufen und haben gesagt, hast du übernächste Woche Zeit für 3 Tage nach Hamburg zum Himmel. Ich sagte, ja klar, freilich, kein Stress. genau, und dann war ich halt da und da war, das ist ganz witzig, da waren wirklich 1, 2 für meine damaligen Verhältnisse Köche da, die echt gut waren. Und einer davon ist, glaube ich, jetzt, der war irgendwie auch, der hat in einem Sterneladen dann danach seine, also der war ganz jung, ist ja wurscht. Genau, und dann habe ich das gewonnen und dann war das Topfgeldjäger-Thema im Grunde gleich erledigt, weil die Silke dann gesagt hat, okay, du, da gibt es jetzt die Topfgeldjäger, das war damals mit dem Steffen Hensler und Frank Rosin und das war immer, dass zwei Menschen immer gegeneinander gekocht haben und jeder, also das so 5-mal und man ist halt mit jedem Sieg, also 3 Gänge, jeder Sieg nach Punkten sozusagen ist halt immer weitergekommen. Wenn du 5-mal gewonnen hast, dann war, und das war genau unser Anreiz, die Tatsache fix, dass du 10.000 Euro gewinnen hast können. Und dann haben wir gesagt, ja, weißt du was, das machen wir. da machen wir jetzt mal mit. Und das haben wir auch gewonnen. Und dann eben war es ganz klar, ich habe dann mir gedacht, okay, so schlecht ist es ja anscheinend gar nicht, was du machst. Und bin dann nach Gut Apfelkamm raufgefahren. Da war damals, ich sage jetzt mal, ja, doch ein recht gehobeneres Restaurant drin noch. Bin da hingefahren, weil das halt die nächste Adresse war und habe gesagt, so, grüß euch, bin die Froni. ich würde ganz gern einmal in der Woche bei euch arbeiten. So auf 450 Euro oder so. Und ja, dann habe ich gesagt, okay, also ich bin ein Mensch, der sehr hemdsärmlich an so Sachen rangeht. Ja, also ich mache halt einfach, habe nichts zu verlieren im Grunde. Und genau, und dann bin ich da hier und dann hat der gesagt, ja, dann kommst du zum Probearbeiten und nach einer halben Stunde hat er gesagt, okay, kannst du da bleiben. Passt. Und das war damals der Herbert Meusel, bei dem ich auch wirklich sehr viel gelernt habe, muss ich wirklich sagen. Also ich habe das dann so 1,5 Jahre, so 1 bis 2 Mal da in Apfelkamm umgemacht und sehr, also alles aufgesogen, weil ich habe damals von Gastronomie oder von einer Gastroküche überhaupt keine Ahnung gehabt. Und das ist, glaube ich, ein riesengroßer Unterschied zwischen eben diesen Hobbyköchen, die mit Sicherheit zu Hause für 4, 5, lass es mal 8 Leute sein, sehr gut kochen. Aber das Gleiche machst du halt mal für 50 oder 100 Leute. Und da geht es halt, in der Gastroküche geht es halt anders zu. Das ist so. Und du musst halt erstmal, ich sage jetzt mal, die Organisation und das System auch entwickeln, dass du das so hinkriegst. Und da habe ich das halt dann so ein bisschen gelernt oder mitgekriegt, was du, und auch so Grundtechniken, also von Soßen, die irgendwelche Namen haben, die ich mir bis heute nicht merken kann. Aber anscheinend der Klassiker sind in der Küche. Ich habe keine Ahnung von französischer Küche. Ich koche halt das, was mir Spaß macht. Also ich mache das draus, was mir schmeckt. Und genau, und so hat das dann ja alles zusammengespielt.
Und dann warst du ja noch bei den Game of Chefs.
Genau.
Hast du alle Sender durch, oder?
Ja. Weil es mir Spaß gemacht hat. Also weil es mir wirklich mit der Fernsehsache, das hat mir echt Spaß gemacht. Und auch da hat die Silke tatsächlich, und wir zwei, also sie hat damals gesagt, da gibt es jetzt ein neues Format auf Vox und keine Ahnung, und lass uns halt da mal bewerben. Und sie war dann, ich glaube, schwanger und hat gesagt, nein, sie macht jetzt da doch nicht mit. Und dann bin ich halt da aufgefahren nach in irgendwelche Filmstudios, oder waren die damals in München. Und habe halt dann irgendwie auf so einer kleinen Induktionsplatte mein Bewerbungsgericht gekocht und bin dann irgendwie weitergekommen.
Weißt du noch, was das war?
Ja, das war Rehrücken mit, ich habe Hexenrehrling, ich hab, war 2 Tage davor im Wald und habe Schwammerl gesucht, weil ich wahnsinnig gern Schwammerl suche, gell, nach wie vor. Und habe Hexenrolling gefunden und die habe ich dann frisch mitgenommen und die kriegst du sonst in der Gastro eigentlich nirgendwo, weil das ist halt was, das findest du halt, das ist jetzt nicht wie die Masse, die es da aus, was weiß ich, wo im Osten importieren, aus Rumänien, wie Rehal oder Storbritz. Und dann waren die ganz begeistert, die Köche, und haben gesagt, was ist das hier? Dann sage ich, ja, ich war halt im Wald und habe dann Fichtentriebe gesammelt und habe dann so eine Fichtennadel, Mayonnaise und Pinienkerne und halt so ein bisschen, also das, wenn ich das heute sehe, was ich damals gemacht habe, denke ich mir, um Gottes Willen, was ist da für ein Scheißbad? Also ganz ehrlich, das war für mich, aber die Soße war anscheinend gut, das Fleisch war gut, es hat gut hingehauen. Genau, und dann bin ich da aus irgendeinem Grund halt weitergekommen. Wobei man natürlich immer sagen muss, dass das Fernsehen halt nicht nur, ich sage jetzt mal, ich glaube, so Formate, wenn sie interessant sein sollen, dann müssen die natürlich die Leute auch dementsprechend zusammenpassen. Also da waren viele dabei oder viele Köche dabei, die sich da dann in der Sendung eben, die sind dann schon weitergekommen, die haben in Sternenläden gearbeitet. Ich bin mir 100.000% sicher, dass die 10-mal besser kochen können, haben wir ich. Aber es muss halt alles zusammenpassen, gell?
Das wäre jetzt auch meine Frage gewesen, generell, wie so das Arbeiten in so einem Studio aussieht, also so bei solchen Kochsendungen.
Also in der Sendung war es tatsächlich so, dass wir als Kandidaten eigentlich keine, wir haben davor mehr oder weniger, wir haben ein Thema bekommen, aber das haben wir wirklich in dem Moment oder kurz vor dem Moment bekommen, wo wir angefangen haben zu kochen. Da war ein riesengroßer Kühlschrank. Die haben dann gesagt, okay, ihr kennt euch, da ist alles drin, was ihr euch nehmen könnt oder was ihr benutzen könnt. Und dann war das so. Also für uns als Kandidaten war das tatsächlich real.
Ja.
Ich glaube tatsächlich, dass es aber, weiß ich nicht.
Ja, du hattest ja gesagt, in Hamburg zum Beispiel bei der Küchenschlacht warst du 3 Tage, aber das geht ja 5 Tage.
Ja, ja, klar.
Also das heißt, dass man länger...
schon 2 Sendungen am Tag, ja. Mindestens.
Und dann gibt es ja auch irgendwie so Lagerkoller oder...
Nein, weil du kriegst da dein Hotel, du musst ja mit den anderen nichts zu tun haben.
Ja.
Also das, wir hatten damals, also was ich super fand, Ich habe ihn seitdem auch nicht mehr getroffen. Wir hatten damals als Juror und, nee, nicht Juror, sondern so als Betreuungschef den Alexander Herrmann. Mhm. Und ich habe im Nachhinein witzigerweise einige Leute getroffen, die dann mal mitgemacht haben und die haben dann gesagt, ja, bei dem und dem Koch, da war es irgendwie nicht so. Und der war dann irgendwie vor der Kamera halt total nett, aber da hat sich dann überhaupt nicht gekümmert. Ich muss tatsächlich sagen, der Alexander Herrmann, der ist mit uns in Backstage gekocht und hat ein Bier getrunken und war mega nett. Also muss ich wirklich sagen. Also ich habe den als super sympathisch, der hat uns Tipps gegeben, der hat uns die ganze Nervosität im Endeffekt genommen. Und das war, also muss ich im Nachhinein, wie gesagt, ich habe ihn seitdem nicht mehr getroffen, aber richtig netter, cooler Typ.
Und hat so eine Sendung oder jetzt auch mehrere Sendungen, hat das einen Nachhall für dich gehabt in Bezug auf, dass es Türen geöffnet hat, also jenseits der Gewinnsummen, die da eingespielt wurden?
Nein, also das ist ja, das hat für mich insofern, das hat natürlich nachhaltige Eindrücke, habe ich dadurch gesammelt, das schon. Rein finanziell oder beruflich, ob mir das, ich sage jetzt mal, gut, das Game of Chefs, da war so ein bisschen, also Küchenschlacht damals, da war ja Social Media im Endeffekt, das ist ja ewig her, also das gab es ja, es gab schon Facebook, aber Instagram gab es ja damals, glaube ich, noch nicht mal. Das hat schon ein bisschen was bewirkt, aber mein Gott, was bringen da ein paar Follower, wenn du dadurch kein Geld verdienst, im Endeffekt, am Ende des Tages? Es ist irrelevant, muss man wirklich sagen. Und Türen geöffnet, klar, mei, ich habe da, wie gesagt, ich bin dann nach Apfelkammer rauf und irgendjemand hat gesagt, boah, ich habe dich mal im Fernsehen gesehen oder so. Aber was bringt dir das am Ende des Tages, wenn dich irgendwie in Rosenheim ein paar Leute kennen? Du kannst davon nicht abbeißen, muss man wirklich sagen.
Und wann war der für dich der Punkt, dass du gesagt hast, ich bin Köchin?
Nein, also du formulierst das falsch. Ich bin keine Köchin. Ich koche beruflich. Weil Köchin würde ich jetzt sagen, okay, ich bin MTA. Ja? Eigentlich, weil das mein Beruf ist, den ich gelernt habe. Ich habe nie kochen gelernt, ich habe keinen Abschluss oder so. Ich arbeite als Köchin vielleicht, aber ich bin keine. Also ich habe jetzt tatsächlich überlegt, weil du darfst bei der IHK, ich habe mich da informiert, also ich bin jetzt tatsächlich am Überlegen, ob ich die Prüfung als Koch ablege, weil wenn du irgendwie, ich glaube, 1,5 Jahre musst du lernen und dann 3-mal die Zeit, dann sind wir irgendwie bei 4,5 Jahre und dann darfst du, ohne in die Schule gegangen zu sein, darfst du die Kochprüfung ablegen. Dann würde ich sagen, okay, ich bin Köchin, aber das bin ich nicht. Also das darf ich mir so nicht auf die Fahnen schreiben, muss ich tatsächlich sagen.
Dann bist du, du bist zwar gelernte MTA, aber wie ist deine Berufsbezeichnung?
Ich arbeite als Köchin, aber ich bin es ja nicht.
Na gut,
also
okay. Dann formuliere ich es anders.
Ich bin vielleicht einfach ein Mensch, der halt irgendwie kochen kann auf eine Art und Weise.
Und es gab ja trotzdem irgendwann den Punkt, dass du gesagt hast, das ist das, womit ich mein Geld verdienen will.
Das war der Punkt, wo ich dann bei Bora angefangen habe. Und das ist halt einfach in extrem kurzer Zeit sehr viel mehr immer geworden ist. Und ich halt damit einfach angefangen habe, Geld zu verdienen. Und da war der Punkt, wo ich gesagt habe, okay, weißt du was, ich koche halt jetzt nur noch. Beruflich.
Ja. Und dann der Schritt zur eigenen Gaststätte. Die ist noch, glaube ich, gar nicht so alt, ne? Das Stürzer.
Keine 1,5 Jahre. Das Haus hier, da stand davor ein alter Bauernhof. Und das hat meiner Familie gehört. Also, oder gehört es immer noch. Ich bin ja ein Teil meiner Familie. Mein Vater, das ist das Elternhaus gewesen von meinem Vater. Und wir hatten 2011, haben wir in Riedering einen sehr, sehr starken Sturm gehabt. Und das Haus war davor in einem nicht wunderbaren Zustand. Wir haben davor schon überlegt, was machen wir, abreißen, renovieren und irgendwie irgendwas müssen wir machen, weil das ist halt so ein bisschen, es war eigentlich baufällig schon fast. Also es waren schon noch, es haben ein paar Leute drin gewohnt, aber es war der Däner hinten, sehr windschief. Und dann kam der Sturm und hat von einem Tag auf den anderen eigentlich relativ viel verändert, weil ich war daheim an dem Tag und habe aus dem Fenster geschaut und ich hätte nicht meine Hand vorm, also 30 cm vorm Gesicht gesehen. Der hat in Riedering einiges an Ortsbild verändert, also die dreiviertel die Kirche abdeckt und bei uns oder unserem Hof 5 Meter Dach komplett, aber mit Fetten und Lattung und alles weggerissen. Also da war einfach ein 5 Meter langes, breites Loch im Dach. Und dann steht draufgeringt und dann hat uns das die Entscheidung abgenommen, was wir damit machen. Natürlich, dann waren nur noch, also die Mauern waren einen Meter dick und waren von oben bis unten Risse und das damalige Gebäude war nochmal fast einen Meter von der Bodenplatte her unterm Niveau von dem, was es jetzt ist und noch näher an der Straße. Also das war, damals gab es, als das Gebäude gebaut wurde, gab es noch keine Straße. Also die Straße wurde dann im Endeffekt an das Haus hingebaut. Und zwar, wenn du im Wohnzimmer gesessen bist, hast du hier das Fenster gehabt, also und dann hast du die bis zu den Knien von den Leuten gesehen, die ja gerade vorbeigegangen ist. Also es war, ja, war nicht schön. Und dann hat mein Vater damals gesagt, okay, du, ich mach das nicht mehr. Ich beschreibe jetzt den Grund und du machst damit, was du willst. Und dann habe ich gesagt, okay, ja, danke, aber was soll ich machen? Also das, ich hätte dann tatsächlich erst was Kleineres hingebaut. Sag ich mal, Vierfamilienhaus, nett mit Gatterl hinten aussehen und zwar an der Straße, okay, aber kannst ja nach hinten raus, wo die Straße nicht ist, ein bisschen einen Garten gestalten. Und dann hat die Gemeinde Riedering gesagt, okay, weil das Stürzer ist ja direkt an der Kreuzung, also direkt Ortsmitte und da sind nur drei andere Höfe oder große Gebäude und dann hat die Gemeinde gesagt, du, das geht so nicht. Das ist ein ortsbildprägendes Gebäude und wir hätten gern, dass das wieder von der Größe her oder dass das heute halt wieder dazu passt. Und dann habe ich gesagt, okay, scheiße, schön. Und dann ist es das geworden, was es ist. Und dann habe ich halt ewig überlegt und die Arztpraxis, das war hinten ist eine Arztpraxis drin, das war relativ schnell festgestanden. Das ist natürlich für einen Vermieter recht, das ist eine Bank, ja, schön. Miete, Vertrag für die nächsten 10, 15 Jahre, Wohnungen freilegt und dann war halt mit vorn, was machen wir? Und dann war es irgendwie naheliegend. Also wenn du mich vor 5, 6 Jahren gefragt hättest, hätte ich sofort gesagt, ich hätte am liebsten einen kleinen Laden. Aber das, was ich dachte, war ein kleiner Laden im Sinne von, ich stehe in der Küche, eine Bedienung rennt rum und da haben 20 Sitzplätze. Baulich hat das, also von der Größe her hat das das natürlich nicht hergegeben. Und dann haben wir irgendwann gesagt, okay, weißt du was, mach mal einen Kaffee rein. Ein Kaffee-Restaurant oder was immer das jetzt auch ist. Also es ist ja so eine Mischung aus, ich glaube nicht, dass man sagen kann, es ist nur ein Kaffee, es ist auch kein Restaurant, es ist einfach so ein Stürzer. Also das ist aber so ein bisschen, ich gehe in ganz vielen Dingen ohne Plan voran und es wird halt dann das, was wird.
Guten Abend.
Servus.
Hallo. Guten Abend.
Genau, und das
Nachbarn.
Nachbarn, ja. Das ist halt jetzt das, was es halt ist, ja.
Wo kommt der Name her?
Das war der Hofname. Also, nein, also stimmt gar nicht. Also, ja, das war der Familienname sozusagen von meinen Urgroßeltern. Stürzer hat das geheißen. Und da ist ja jetzt direkt daneben ist ja der alte Wirt. Und der hat bis in die 50er, 60er Jahre Gasthaus Stürzer geheißen. Weil das früher auch da dazugehört hat. Also das war so alles, was du jetzt da so siehst, hat eigentlich dazugehört. Und dann war es relativ, also zu meinem Papa und zu meinem Onkel sagen es heute auch im Dorf nur die Stürzerbuben. Und dann war das, der Name war...
Bist du eine geborene Stürzer auch?
Nein, Sifflinger. Weil das der Name meines Opas war, der meine Großmutter, also meine Oma hat Stürzer geheißen mit Nachnamen und mein Opa hat aber Sifflinger geheißen und der hat da einer geheiratet und dann waren halt, also mein Onkel und mein Papa und meine Tante, die haben Sifflinger geheißen mit Nachnamen Aber das ist ja nicht immer blieben, Stürze als Hausname. Also wir haben jetzt nicht so einen typischen Haus- oder Hofnamen wie früher Höfe ja. Aber das war halt der Nachname im Endeffekt und das ist halt nur so. Und das ist witzig, weil ich habe vor kurzem irgendwie hat jemand gesagt, ja, wir waren da und da. Und dann haben wir da erzählt, ja, dass wir bei dir waren und auch bei der Stürzerin war es. Also das führt sich schon irgendwie so fort. Und das war der Name war recht schnell gefunden. Das war keine Frage eigentlich.
Hast du auch schnell deinen Stil gefunden? Wie würdest du deine Küche beschreiben?
Also das erste Wort, was mir einfällt, ist chaotisch. Mein Stil ist nicht... Schwierig, ganz ehrlich. Das bin halt ich. Also, wenn ich jetzt ein Müsli anrichte oder einen Salat oder so, ich sortiere nichts schnell. Ich schmeiße einfach drauf und es ist so wie Chaos, das auf irgendeine Art und Weise, glaube ich, Sinn ergibt.
Ich habe letztens einer Freundin erzählt, dass wir hier essen waren und dann sagt sie, was macht die denn für eine Küche? Mhm. Und da habe ich gesagt, Hausmannskost 2.0.
Mhm. Ja, das würde ich sagen. Ja, ich glaube, das kommt wahrscheinlich gut hin. Weil ich kann wahnsinnig gut Pasta kochen. Ich mache auch gerne Ravioli oder Gnocchi selber. Das ist, also Italienisch ist wirklich wunderbar. Aber es hat immer so ein bisschen eine Anwandlung von mir. Also das ist so...
Man erkennt sofort ein Vroni-Lutz-Essen, oder wie? Das klingt ein bisschen so.
Und das
so.
Ist tatsächlich so, dass viele Leute, die da beim Essen sind, und wenn ich bin eigentlich meiner Meinung nach immer da, aber wenn ich mal nicht da bin, die Leute sagen tatsächlich allein von der Optik her, erkennen sie schon, dass es das nicht, also den Unterschied, das ist deswegen nicht schlecht, weil ich habe wirklich tolle Leute. Aber sie sagen, man erkennt, ob du das bist oder nicht. Und ich kann aber tatsächlich nicht sagen, was ich jetzt besonders oder besser oder irgendwie mache.
Aber ist doch toll, oder?
Ich mache halt das, was ich mache. Also das ist...
Nächste Frage hat gleich so drei Aspekte. Also welche Rolle spielt Nachhaltigkeit in deiner Küche, Regionalität und Jahreszeiten?
Mhm. Drei Antworten drauf. Groß, groß, groß. Also es ist schon so... Nachhaltigkeit, ich muss dazu sagen, ich habe einige Kollegen, würde ich sie bezeichnen, ich bezeichne meine Mitarbeiter, wenn überhaupt, niemals als Angestellte, weil wir eigentlich, weil ich ohne die bin ich nichts. Ich kann es nicht allein machen. Das sind meine Kollegen, haben mittlerweile meine wahrscheinlich besten Freunde, mehr oder weniger. Und die haben teilweise Erfahrung eben in anderen Gastronomien und jeder war am Anfang verwundert, weil wir werfen eigentlich nichts weg. Also das ist bei uns halt so, aber das ist natürlich auch dem Konzept geschuldet. Wir haben jeden Mittag, also das Mittagessen, wir haben ja keine feste Karte in dem Sinn, außer natürlich jetzt wie Brote oder Frühstück oder sowas, aber das ist was, das musst du nicht am nächsten Tag wegschmeißen oder so. Aber wir haben Mittagessen eigentlich jeden Tag wechselnd und wenn mal was nicht weggeht, dann wandeln wir das halt irgendwie um oder machen was draus. Es ist halt heißt deswegen nicht, dass nicht nur zwei oder drei Tage in der Kühlung bei 2,5 Grad irgendwie nach zwei, drei Tagen nicht genauso gut ist. Und dann, also wir werfen eigentlich nichts weg. Das hat natürlich auch den Aspekt, dass bei uns einmal was ausgeht. Also wenn jetzt mittags viel los ist, dann kann es mal sein, dass die Pasta oder das Tagesgericht oder was weiß ich, das halt aus ist. Und das ist dann so. Und ich habe noch nie einen Gast erlebt, der sich dann irgendwie extrem beschwert hat, sondern also wenn wir jetzt sagen, ja, scheiße, tut uns leid, ist halt aus, dann sagen sie, ja, okay, dann ist es halt so. Und wenn uns die, ja, aber warum, aber das kann doch nicht sein, wenn sie sagen, und dann sagen wir halt, aber das Positive dran ist, wir werfen halt wirklich nichts weg. Und eben diese Kollegen, die das aus anderen Gastronomien kennen, sagen ganz klar, ist es Wahnsinn, weil überall es wird so viel weggeschmissen. Es sind immer Riesenportionen. Du musst ja nicht so teuer sein, aber du kannst auch von der Portion her, wenn jetzt irgendein Gast sagt, okay, die Nudeln, das war mir jetzt einfach zu wenig, wobei unsere Portionen meiner Meinung nach vollkommen in Ordnung, wenn die teilweise zu groß sind, dann kann der jederzeit noch was nachhaben. Wenn jetzt wirklich jemand sagt, ach, das war jetzt viel zu wenig oder so, das ist bis jetzt noch nicht vorgekommen. Aber Nachhaltigkeit, wir werfen nichts weg. So gut wie gar nichts. Wir haben eine Biotonne, weil wir das müssen, rein von den Auflagen her. Als Gastronomie brauchen wir sowas. Die müssen wir auch bezahlen, also die Abholung und die Leerung. Aber im Grunde, also wenn wir ein Viertel die Biotonne voll kriegen, dann ist die mit Kartoffelschalen, Eierschalen oder sonst was voll. Und ansonsten werfen wir nichts weg, Gott sei Dank. Und so viel zum Thema Nachhaltigkeit. Also es wird eigentlich wirklich das einkauft und das verwertet, was man braucht. Und wenn was aus ist, dann ist es aus. Die Leute kommen zurecht damit.
Regionalität?
Regionalität ist wichtig. Ich bin froh, dass du nicht nach Bio gefragt hast. Muss ich wirklich sagen, weil ich bin überhaupt keine Bio-Verfechterin. Mir ist Regionalität viel wichtiger als Bio. Allo aus dem Grund, weil wenn du sagst, okay, du kaufst komplett Bio ein, das ist eine Kostenfrage. Muss ich rein betriebswirtschaftlich ganz ehrlich sagen, ich würde wunderbar und sehr gern natürlich alles Bio einkaufen. Und dann kann die davon aber nicht leben. Weil es dir die Leute nicht zahlen. Also dann hast du pro Gericht 2, 3, 4, 5 Euro mehr und dann sagt ja jeder, die spinnt ja, die ist ja total überteuert. Wir kaufen tatsächlich das Fleisch hauptsächlich beim regionalen, also beim Metzger ein aus der Region. Wir haben als Beispiel die Eier sind aus Grierstedt, die Freilandhaltung sind. Das ist sehr wichtig. Ich würde nie Eier zum Beispiel aus Bodenhaltung kaufen. Ich weiß, ich war in die meisten Betriebe, wo ich die Sachen her habe, war ich selber dort und habe mir das angeschaut. Ich habe die dann halt dementsprechend für gut befunden von der Tierhaltung her. Wir haben, wenn wir zum Beispiel Lamm drauf haben, ich wohne ja schräg gegenüber, wir haben einen großen Obstgarten. Wir hatten da letztes Jahr zum Beispiel 3 Schafe, die wir hier verarbeiten, komplett von Kopf bis Schwanz, Fuß. Mhm. Wir hatten auch letztes Jahr Enten und Gänse, nicht zu viele. Und wenn wir es dann machen, dann ist das halt was Besonderes da herin natürlich. Wir haben auch Hühner, aber nur 5. Also bei Weitem nicht das, dass man die Eier jetzt selber produzieren kann, weil wir brauchen viele Eier, auch für die Kuchen und so, weil wir wirklich alles selber machen. Aber wenn jetzt mal zum Beispiel Nudeln übrig bleiben, dann kriegen das die Hühner drum. Und das sind ja unsere privaten Hühner. Also du darfst das ja, glaube ich, offiziell gar nicht, dass du noch Tiere, die du verzehren würdest, in der Gastronomie mit Abfall von der Gastronomie füttern. Das darfst du nicht mehr. Aber für unsere privaten Hühner, dann kriegen die das halt. Also alles, was im Endeffekt noch verwertbar ist, dann fressen die das. Hühner ist wie eine Sau, die frisst alles. Also das ist... und deswegen haben wir... Und da lege ich sehr viel Wert drauf, eigentlich nichts an Lebensmitteln oder so gut wie nichts an Lebensmitteln, die wir wegwerfen.
Wie stehen die Kinder dazu, dass die Tiere aus dem Garten irgendwann im Topf landen?
Meine Kinder sind das gewohnt. Also die wissen das von Anfang an. Also weil es ist ja immer, du kaufst ja die Tiere als Babys ein und fütterst die und mästest die im Sinne von Mästen. Wir füttern die halt ganz normal, die rennen draußen rum, die haben ein riesengroßes Areal, die Enten haben so ein Wasserbassin, das die verunstalten können und ach was weiß ich, und die Gänse fressen eigentlich zu 80% Gras und halt das Getreide, was denen halt vorderst. Aber die Kinder wissen im Grunde von vornherein, klar, die Küken, das ist alles zuckersüß und so, aber die wissen halt dann auch, dass die irgendwann geschlachtet werden. Und ich bin auch schon so aufgewachsen, wir hatten das immer früher selber. Und wir haben damals, als ich hier aufgewachsen bin, also hier war keine Landwirtschaft mehr im Hof, aber wir hatten oft oder lang eine Sau im Stall noch stehen und wir hatten halt oben dann auch noch Geflügel, aber dann halt 30 Händel, also so Masthändel und 10, 15, 20 Enten und so weiter. Also das war für mich normal. Und damals haben wir das, also jetzt ist es so, dass wir die zum Schlachten halt wegfahren. Damals haben wir die noch selber geschlachtet und dann bin ich halt daneben gestanden und habe zugeschaut, wie dem Händel der Kopf abgehackt wird. Aber das, also als Kind, wenn du, ist das irgendwie, wenn du damit aufwachst, ist das selbstverständlich. Und ich muss ganz ehrlich sagen, was gibt es Schöneres, wenn du weißt, wie das Fleisch oder das Tier, was du gerade isst, aufgewachsen ist. Und was Schöneres gibt es doch nicht. Also dann weiß ich ganz genau, okay, dem ist gut gegangen. Also wie die Schafe zum Beispiel, die wir letztes Jahr hatten, die haben, Gott, das waren Scheißviecher, muss ich wirklich sagen, weil die sind permanent Ausbruch haben. Dann, wenn um 5 in der Früh die Polizei vor der Tür steht und sagt, hey, eine Schafin sind ins Mittelfeld draußen, könntest du das bitte abholen oder irgendwie heimbringen, dann denkst du, oh Gott, oh, die blöden Viecher. Und diese Schafe, wir haben die gekauft, da waren es 3 Monate alt oder so, und dann haben wir die über den Sommer auf der Weide oder im Obstgarten umstehen gehabt und wir haben die gestreichelt die ganze Zeit und gern gehabt und diese Schafe sind im Endeffekt durch einen Kopfschuss auf der Weide gestorben. Und die haben das nicht mal gemerkt. Und als das erste im Endeffekt gestorben ist, haben die anderen zwei, die haben keine Panik gehabt. Die haben, also da war das, was Besseres gibt es ja nicht. Also da habe ich tatsächlich, also wenn jetzt irgendwie das Thema vegetarisch, vegan, Fleisch aufkommen würde, muss ich sagen, ich esse sehr, 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 sehr gerne Fleisch, aber ich weiß halt, ich mag halt auch gerne wissen, wo es herkommt.
Das ist eben was anderes als...
Genau, das muss immer nicht die Masse sein, es gelangt einmal in der Woche oder so, aber es muss halt, du musst halt wissen, wo es herkommt. Dem Viech ist gut gegangen. Ja.
Jahreszeiten?
Auch natürlich sehr wichtig. Mai jetzt im Moment der Spargelzeit, klar, Erdbeeren. Im Winter, ja, meine Jahreszeiten. Im Winter natürlich Äpfel und viel so Kohl, Kohlgemüse, Rüben und sowas. Schauen wir natürlich, dass wir darauf achten. Die Leute haben aber auch im Winter teilweise dann nicht, also ich sage jetzt mal, das kann bei uns auch tatsächlich sein, dass mal eine Himbeere im Winter da drauf landet, weil es nicht anders geht. Also das ist dann aber oft so, da bricht man, um ganz, ganz ehrlich zu sein, natürlich mit seiner eigenen Moral, wenn man halt sagt, okay, du möchtest eigentlich schauen, dass das sehr saisonal, regional und sowas ist. Es gibt bestimmte Bereiche, wo du es halt leider nicht zu 100% einhalten kannst. Das gebe ich ja ganz ehrlich zu. Grundsätzlich im Sommer zum Beispiel kriegen wir alles aus der Region. Für das Niederbayern, ja, da haben sie ja sehr, sehr viele fruchtbare Böden. Ich schaue, dass ich die Kartoffeln zum Beispiel von einer Familie, die Verwandtschaft in Niederbayern hat, kaufe. Und dass das nicht, wir kriegen auch unsere Tomaten im Sommer von einem Stammgast, der zu Hause als Hobby Tomaten züchtet. Ist halt so. Also die Tomaten sind ein Wahnsinn. Also die kannst du mit nichts, was du irgendwo kaufst und irgendwo hergeflogen ist, vergleichen. Also das ist einfach... Das ist
auch gleichzeitig eine Bindung auch, ne? Dann, was ist deine Lieblingsjahreszeit kochtechnisch?
Sommer.
Weil?
Weil der Sommer so ein Füllhorn ist irgendwie. Also du kriegst im Sommer alles, du kannst alles anbauen. Wir bauen auch selber, also du siehst wahrscheinlich das Kräuterbeet da, das Hochbeet. Ich habe da irgendwie 10 verschiedene Kräuter drin und benutze die alle für die Küche. Und das ist, also wie gesagt, jetzt so Übergang Frühjahr, Sommer und ist so ein Füllhorn an Produkten, an Produktvielfalt, die du einfach haben kannst, die du eben vom Bauern nebenan holen kannst oder auf dem Beet irgendwie schneiden kannst. Und Salat zum Beispiel kriege ich von einem Bekannten, der so ganz klein ist das im Grunde, der macht das nebenher als Hobby, aber der hat super frischen und tollen Salat und Gurken. Ich nehme dem halt die Gurken ab, die er halt so nicht verkaufen kann, weil sie nicht so schön sind zum Beispiel.
Ja, Wahnsinn. Ja.
Also das ist so, aber was interessiert mich, eine Gurke, die an der Seite irgendwie runzlig ist, wenn ich es sowieso in Kartoffelsalat oder irgendwie drüber hobel? Das merkt dann keiner. Und die schmeckt genauso gut. Und die ist halt krumm und runzlig und schier. Schier im Sinne von manche Leiterten. Also schier ist halt im Sinne von nicht supermarktperfekt. Aber warum nicht schmeckt... warum? Ja, EU-Gurken-konform ist sie nicht. Aber die schmeckt deswegen auf gar keinen Fall schlechter. Wenn nicht sogar besser, weil es halt eben von da kommt und ganz frisch.
Zwei Fragen noch kochtechnisch, die mir sehr auf dem Herzen liegen. Wie schäle ich, es gibt so Zwiebeln, wo die Schale, also jetzt gar nicht mal so eine bestimmte Sorte, sondern so bestimmte einfach Zwiebeln im Sack, wo die Schale nicht gescheit abgeht. Diese letzte braune Schicht. Mhm. Wie kriegt man die ab, ohne dass man ausrastet?
Indem du die Schicht drunter einfach mit abziehst. Drei also, auch voll durch. Also du Zwiebel vorne, hinten abschneiden, einmal reinhacken und dann das, was halt, also wenn du, da, bevor du es halt
genau, ja, so
abschälst, genau, einfach ganz ehrlich, scheiß drauf, die Schicht danach auch noch mit runter.
Und vielleicht kannst du mich in das Bärlauch-Mysterium einführen. Mhm. Bärlauch ist meiner Meinung nach das am meisten überschätzte Gemüse, Kräuter, weiß ich nicht, das vor 20 Jahren oder so mal entdeckt wurde. Und ich finde es entsetzlich.
Okay.
Denn das Versprechen ist ja, Bärlauch ist wie Knoblauch, aber man hat keine Fahne.
Stimmt ja gar nicht.
Und beides stimmt nicht.
Da hast du total die Fahne.
Ja, eben.
Bärlauch ist wie Knoblauch nur anders. Also, das ist halt, also Bärlauch, muss ich sagen, ist, ich mag ihn sehr gern. Ich sammle ihn halt selber. Also wächst ja überall wie Unkraut. Aber bei überschätzt, darf ich nicht mal sagen. Also kannst halt, was ich tatsächlich, ich habe mal zwei so riesengroße Plastiktüten jetzt diesen Frühjahr Bärlauch gesammelt. Und dann habe ich mir gedacht, scheiße, jetzt ist viel zu viel. Es gibt so ein paar schöne Gerichte, die ich mit Bärlauch mache. Und Pesto. Das ist eigentlich das Stichwort. Ich habe ja jetzt zu Corona-Zeiten so ein bisschen so angefangen aus Langeweile oder aus, keine Ahnung, weiß gar nicht, aus was vom Grund eigentlich, so einen kleinen Kochkurs, so ein paar Minuten lang, einfach so ein paar Ideen so auf Video aufzuzeichnen, ganz dilettantisch und amateurhaft. Und unter anderem habe ich auch Bärlauchpesto bei irgendwas hergenommen. Und dann haben ganz viele Leute gesagt, ja, schau her, ich habe jetzt das Bärlauchpesto noch gemacht. Kannst du einfach, es hält ewig, es ist vielseitig einsetzbar und es ist wirklich lecker. Ja, und sonst, es gibt mir tatsächlich Bärlauch, mein Bärlauchsüppchen gibt es ja dann überall, aber im Moment, es gibt auch überall Spargelsüppchen und Spargel gedünstet, Spargel gebraten. Spargel ist ein wahnsinnig tolles Gemüse. Ich stehe jetzt zum Beispiel nicht wahnsinnig auf weißen Spargel, ich mag lieber grünen Spargel. Aber Bärlauch, finde ich, muss ich dir ganz klar widersprechen, finde ich nicht überschätzt. Weil du kannst aus Bärlauch wirklich coole Sachen machen und sehr einfach. Zum Beispiel, eins meiner Lieblingsgerichte mit Bärlauch ist Pasta. Und zwar einfach nur Schalotten klar schneiden, in Butter mit Speckwürfeln andünsten, Nudeln kochen, klar. Und dann am Schluss Kirschtomaten und Bärlauch einfach hacken und untermischen. Parmesan drüber. Ist genial. Und dauert die Kochzeit von der Pasta, 10 Minuten nicht einmal. Und es ist super lecker und überraschend gut. Ganz einfach. Nein, ich finde Bärlauch ehrlich gesagt schon gut.
Vielleicht probiere ich es nochmal aus.
nächsten Frühjahr, ich sag dir das mal.
Komme ich drauf zurück.
Mhm. Jederzeit.
Was möchtest du denn, also ich unterstelle ich jetzt, was möchtest du deinen Kindern in Bezug auf Kochen und Essen weitergeben? Das unterstellt ja, dass du da etwas weitergeben willst oder vielleicht ist das ja auch gar nicht Thema.
Meine Kinder. Die Älteste isst alles. Die ist eine Feinschmeckerin. Die Zweite ist super hakelig. Der Kleine orientiert sich an seiner mittleren Schwester.
Mist.
Das heißt, ja. Meine Kinder möchte ich weitergeben oder die müssen, in Anführungsstrichen, ich zwinge es jetzt nicht, bevor speim, zwinge es nicht, aber die müssen eigentlich probieren, was es gibt. Und wenn es einer schmeckt, dann ist es so, ist dann super. Wenn es einer nicht schmeckt, dann zwinge ich es nicht dazu. Weil ich liebe jetzt zum Beispiel, ich esse total gern Spinat. Ich habe als Kind Spinat gehasst. Also das ist, manche, ich glaube, dass sie im Laufe des Lebens halt natürlich sehr viel an Geschmack entwickelt bei jedem Menschen. Und es gibt Leute, die mögen heute noch keine, meine Mama hasst Gurken. Gurken isst jeder. Jeder Mensch isst Gurken. Meine Mama hasst Gurken, weil sie sagt, die haben es früher am Essen lassen. Keine Ahnung. Die Kinder möchte ich mitgeben, dass sie halt einfach ausprobieren. Also, und dann gibt es aber auch bei die zwei Kleineren gibt es dann Sachen wie Trüffelnudeln. Stopfen es rein ohne Ende. Also ist dann so, das lieben die. Und die Älteste, das ist eigentlich ganz, ganz, ganz süß, da waren wir beim Kinderarzt bei irgendeiner Routineuntersuchung. Da war es so 2,5, 3 Jahre alt oder so. Und dann fragt er die Kinderärztin, also bei so einer Untersuchung, dann sagt der Doktor, und was machst du so und was verzeih halt mal und so, einfach damit halt so ein bisschen. Und dann sagt er, ja, was isst denn du am liebsten? Und meine 3-jährige Tochter sagt, mei, am allerliebsten ist ich eigentlich ein Trüffelkäs. Und dann schaut er mich so an und dann sage ich, ich konnte nichts dafür. Also schon, aber nein, und das ist halt so, die sollen es probieren. Und wahrscheinlich, also bei uns gibt es jetzt keine Tiefkühlpizza. Also ich glaube, dass meine Kinder ihr Leben lang noch nicht einmal Tiefkühlpizza gegessen haben. Wir machen die Pizza halt selber. Also das ist halt so. Das ist aber für mich jetzt nicht kein Mehraufwand oder dass ich sage, oh Gott, ich muss jetzt meine Kinder extra gesund ernähren oder irgendwie so. Aber die kriegen in der Früh, das ist halt auch immer ein bisschen schwierig, weil jetzt nicht alle das Gleiche essen, aber was sie alle drei zum Beispiel für ihr Leben gern und in der Früh das Gleiche essen, ist Joghurt, Naturjoghurt mit Beeren, die ich davor halt mit der Gabel zermansch und dann mische ich ein bisschen Honig oder Ahornsirup drunter und Leinsamenschrot zum Beispiel. Und am nächsten Tag in der Früh tue ich so ein bisschen selbstgemachtes Granola drauf und frische Beeren und das essen die alle. Und das Schwede ist jedes Kind. Und das ist eigentlich kein Aufwand, weil du kannst es am Abend davor herrichten. Das müssen nicht die Kellogg's Frosties oder irgendein Scheiß sein, wo nur Zucker drin ist. Also wie gesagt, ich glaube nicht, ich darf mir jetzt niemals auf die Fahnen schreiben, dass ich meine Kinder extra gesund ernähre. Aber ich achte drauf und das, glaube ich, soll ja jeder so ein bisschen. Ich habe teilweise im Kindergarten mitgekriegt, wie Kinder als Brotzeit oder in der Schule dritten Chips mitkriegen. Da blutet mir das Herz, muss ich ganz ehrlich sagen. Das muss, die kriegen Weißmehl, die kriegen Zucker, die kriegen Süßigkeiten und alles, aber es muss halt alles irgendwie in Maßen sein. Und halt, dass du halt schaust, okay, die Kinder kriegen wenigstens ein bisschen ein Bewusstsein fürs Essen, für das, was sie essen. Das muss schon sein. Also,
aber Koch müssen sie nicht werden oder Köchin?
Nein, aber das ist unter meinen Kindern immer, das ist im Moment recht jetzt schon aufgeteilt. Die Mittlere, die Magdalena, die kommt extrem nach mir und die kocht für ihr Leben gern. Und ich lasse die auch machen. Also die ist jetzt 9 und seit 2, 3 Jahren kocht die wahnsinnig gern und dann lasse ich es auch. Also das muss ja nicht perfekt sein, aber sie sagt dann irgendwann, sie übernimmt das Kaffee und sie möchte Köchin werden. Und dann sage ich immer, jetzt lerne erst einmal, also jetzt mach erst mal dann deine Schuhe und dann schaust, dann können wir immer noch weiterschauen, weil Kochen ist kein einfach verdientes Brot.
Eben, ja.
Du musst mittlerweile natürlich sagen, jede in der Gastronomie, es werden Köche gesucht ohne Ende. Hast du natürlich den Vorteil mittlerweile, wie in jedem Handwerk heutzutage, weil heutzutage muss ja jeder studieren. Ja? Und dann, wenn ich irgendwie, keine Ahnung, irgendwie Philosophie studiere und dann kriege ich keine Arbeit, dann super, bediene ich. Oder dann komme ich ganz viel Leute vorhin auf die Gastronomie zurück. Und ich sehe das aber als, also nichts gegen Philosophiestudenten. Aber hast du Philosophie studiert?
Nein.
Okay. Glück gehabt.
Also ich muss da noch mal kurz was sagen.
Nein, aber das ist so, das ist wie in Handwerksberufen, ganz ehrlich. Du bist heutzutage, bist du früher selbstständig, verdienst du früher Geld und sehr gutes Geld und ehrlich verdientes Geld, indem du Handwerk lernst. Und da ist es bei, in der Gastronomie natürlich arbeitszeitentechnisch nicht schön, muss man ganz ehrlich sagen. Aber wenn du jetzt, ich sage jetzt mal, in einem extrem guten Haus, aber wenn du jetzt heutzutage als junger Koch, also wenn du jetzt mit der Schule fertig wärst, Realschule oder Hauptschule bist, was bist du da, 15, 16 Jahre? Und dann lernst du Koch und du lernst ein Handwerk, dann kannst du, wenn du ausgelernt hast, du kannst auf der ganzen Welt arbeiten und die Leute schleckern sie die Finger nach dir ab. Also das ist wirklich so, du kannst als Koch halt natürlich weltweit arbeiten und bist auch weltweit sehr gern gesehen und gesucht. Das muss man ganz ehrlich sagen. Also ich würd natürlich meiner Tochter sagen, okay, du, ganz ehrlich, es ist nicht einfach, die Arbeitszeiten sind eine Katastrophe und du stehst da 10, 12 Stunden dir die Haxen im Bauch in der Küche und hast Stress und alles. Aber wenn du das möchtest und wenn du da ein Händchen dafür hast, und dann mach das, weil abraten würde ich auch nicht davon. Es ist ein schöner, also ich habe es nicht gelernt und ich habe es mir trotzdem irgendwie ausgesucht. Und ich hätte es auch, ganz ehrlich, ich hätte es sehr, sehr viel einfacher haben können, weil ich habe ein Mode, Geld verdient und 3 Kinder. Ich könnte auch zu Hause bleiben und nichts tun. Aber das kann ich nicht.
Das bringt mich direkt gleich zum nächsten Punkt. Du hast eben auch schon die Arbeitszeiten angesprochen. Wenn man dir folgt auf Instagram, dann hat man das Gefühl, du hast eine extrem gut ausgeprägte Work-Life-Balance. Mhm. Also generell 3 Kinder, den Laden, mit all, du hast eben gerade vor unserem Gespräch noch gesagt, du machst jetzt einen Pop-Up-Store im Sommer auf. Wenn ich das richtig verstanden habe.
Ein Pop-Up-Biergarten.
Oder sozusagen. Pop-Up, ja,
am Pop-Up See.
Biergarten. Neue Getränke stehen an und so. Und trotzdem hast du Zeit, relativ regelmäßig Urlaube und Ausflüge mit der Familie auch zu machen.
Ja. Tatsächlich, ja. Ich sag mal so, also ich arbeite wahrscheinlich so, ich habe jetzt einen ganz tollen Koch eingestellt seit 1.4., weil ich das letzte halbe Jahr bis, habe ich tatsächlich, also ich habe so wahrscheinlich im Durchschnitt eine 80-Stunden-Woche, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich kann das nur leisten oder, Entschuldigung, so mit den Kindern, weil ich natürlich meinen Vater, der wohnt bei uns im Haus. Meine Mutter arbeitet Vollzeit, klar, aber sehr viel im Homeoffice. Also das ist immer, ich glaube, es ist im Grunde eine Frage der Organisation und ob man das möchte. Das ist immer, also wie meine Tochter hat irgendwann gesagt, wie ich gesagt habe, kannst du bitte das oder das machen? Dann sagt sie, Mama, können liegt in der Wollenstraße. Und das ist auch wirklich so. Also möchte ich das so, ich habe von vornherein, also ich muss ganz ehrlich sagen, mir ist das oft zu viel, wo ich sage, okay, bis zu was legt es mir doch alle am Arsch, ich gehe, ich schmeiß hin. Aber im Grunde, ich habe es mir selber ausgesucht, ich habe gewusst, worauf ich mich einlasse. Ich könnte mir natürlich noch jemanden anstellen, aber was bringt mir das? Meine Kinder sind, glaube ich, relativ stabil und solide und ich glaube, ich hab wahnsinnig tolle Kinder. Ich muss das wirklich sagen, ich habe traumhafte Kinder, die sind gescheit, die sind gesund in erster Linie, die machen alles mit und die sind unkompliziert und sehr flexibel, was, und dann sage ich, du, ja, ich muss arbeiten, ja, okay, dann ist das halt so. Also die sind es aber auch nicht anders gewohnt. Work-Life-Balance, ja, mir hätte gern mehr Urlaub machen, mir hätte gern mehr abends essen gehen. Ich möchte halt gern mehr Freizeit haben. Ich muss natürlich sagen, seit ich das Café habe, das Stürzer, ich möchte halt sehr viel lieber am Wochenende am See liegen mit den Kindern. tue ich aber nicht, weil ich es im Moment halt nicht kann. Also das auf Instagram, Social Media, das schaut immer alles super schön aus, natürlich, klar. Aber es ist oft nicht so schön. Und ich würde aber in meinem Fall nicht sagen, dass es nicht schön ist. Aber es ist, also Social Media, das ist eine ganz andere Welt. Also das ist das, was die Leute halt gern sehen. Das ist ein Bruchteil. Also ich habe ja, ich kenne wahnsinnig viele Leute, die ich auch privat kenne, die halt am Tag irgendwie 2-3 Mal irgendwas posten, weil sie sich irgendwie schick machen oder was weiß ich. Ich meine, ich renne im Grunde, aber so war ich schon immer, ich bringe meine Kinder mehr oder weniger im Schlafanzug und ungekämmt in den Kindergarten oder in die Schule. Also jetzt geht ja keins mehr in den Kindergarten, jetzt kann ich wenigstens daheim bleiben und echt. Muss mich nicht anziehen. Aber es ist auf Instagram, mei, wenn ich dann mal was Schönes erlebe, was natürlich oft der Fall ist, klar, dann poste ich das halt, aber deswegen auch mit dem Alps-Magazin ja zum Beispiel, ich mache ja viel verschiedene Sachen, aber deswegen ist es nicht so, dass ich, also diese Sachen wie Fotoshootings oder sowas, das mache ich Montag oder Dienstag, wenn das Stürz dazu hat und wenn meine Kinder in der Schule sind, ist es, und den Rest der Zeit stehe ich in der Küche und schwitze. Also das ist, aber warum soll ich irgendwie ein Bild machen? Die meisten Leute, die irgendwie, keine Ahnung, irgendein Make-up oder Mode Profil haben auf, ich sage jetzt mal, im speziellen Instagram, die machen ja selten Bilder, wenn sie auf Nacht scheiße ausschauen oder in der Früh, oder? Also ich persönlich mache halt ein Bild oder poste irgendwas, wenn ich mir denke, hey, das hast du jetzt cool gemacht oder du schaust gut aus oder du hast jetzt Freude daran oder keine Ahnung, hast jetzt irgendwo, bist auf dem Berg und fühlst dich jetzt gerade gut, also dann mache ich ein Bild. Ich mache natürlich nicht so oft Bilder, wenn ich mir denke, wisst ihr was, ihr kennt es mir mal, ich habe jetzt keinen Bock mehr. Wenn ich gerade 16 Stunden in der Arbeit gestanden bin, dann mache ich keine Bilder. Ja, klar, freilich, aber da fühle ich mich halt auch nicht danach. Also, aber man muss natürlich auch sagen, Work-Life-Balance technisch, du musst da schon Zeit nehmen für die Sachen, die halt, die dir Ausgleich bieten oder die dir gut tun. Weil auch wenn ich tatsächlich in 5-Tage-Woche, wo ich jetzt zum Beispiel hier im Kaffee bin, komme ich teilweise auf 80 Stunden, ja. Mit Veranstaltungen am Abend und was weiß ich, dann komme ich um 7:30 hier rein und gehe um 3-4 Uhr in der Früh raus und am nächsten Tag stehe ich wieder um 8 oder 8:30 da. Das ist ja nicht glamorous und deswegen komme ich jetzt auch nicht auf die Idee, dass ich, aber was soll ich ja jammern? Also das ist dann so, das wäre dann so ein Post, wo ich sage, boah, scheiße, ich habe jetzt 20 Stunden Arbeit hinter mir, ich schaue scheiße aus, ich bin total fertig und was weiß ich, aber dann, wenn ich jetzt, das bin ich nicht.
Also dann hättest du ja MTA bleiben müssen.
Ja. Dann kann ich mich jeden Tag in der Früh schick machen, Laborkittelchen anziehen und vor der Maschine sitzen und drauf warten. Also das ist so, das bin ich aber nicht. Und dann, weiß ich nicht. Also ich dann in dem Moment, wenn ich halt 20 Stunden gearbeitet habe am Stück, dann fühle ich mich auch nicht danach, dass ich jetzt sage, irgendwie, ich muss jetzt irgendjemandem vorjammern, wie viel ich jetzt gearbeitet habe oder so, weil ich habe es mir selber ausgesucht. Also ich habe die Suppe, die du dir einbrockst, musst du dir auch selber auslöffeln, ja. Und dann brauche ich nicht jammern.
Apropos Suppe, was ist dein Leibgericht?
Ha. mein Leibgericht. Ich esse sau viele Sachen gern. Ich esse wahnsinnig gern rohen Fisch. Also als dann mariniert, ich sage jetzt mal, wir haben zum Beispiel ganz oft, es riecht total gut nach Essen.
Weil die Nachbarn gerade ihr Abendessen zubereiten.
Genau. ich esse wahnsinnig gern roh marinierten Fisch, also sowas wie Ceviche oder sowas. Auch super gern rohe Krustentiere. wenn sie super frisch sind. Nur mit Zitrone, Salz, Pfeffer, ein bisschen Kräuter oder sowas. Das ist eigentlich, da die sagen, so generell, also es gibt jetzt kein spezielles Leibgericht, das ich habe, aber sowas esse ich wahnsinnig gern. Und was wir zum Beispiel Freitagabend haben wir ja immer lang offen, das ist immer ein bisschen schöner. Im Sommer grillen wir natürlich sehr viel, haben aber oft zum Beispiel ganz frischen Chiemsee-Fisch, wie ich habe auch in diesen Instagram-Videos, die ich zum Kochen gemacht habe, mal Chiemsee-Ränke und Chiemsee-Zander roh gemacht und den Leuten zeigt, okay, ihr müsst das nur kurz marinieren in Säure, also sprich Zitronensaft oder sowas. Und dann und die Resonanz darauf war super, weil die gesagt haben, okay, das habe ich gar nicht gewusst. Aber sowas esse ich zum Beispiel gern, weil es ist leicht, es ist unkompliziert, es geht mega schnell. Ja, sowas esse ich sehr gern.
Vielen Dank. Vielen Dank, Froni Lutz, für das Gespräch.
Ja, sehr gern. Ich habe wahrscheinlich extrem viel geredet, gell?
War ganz wunderbar. Dankeschön.
Gern.
Das war Hallo Welt hier Rosenheim, Folge 18 mit Froni Lutz. Aufgenommen am 16.06.2020.